Vater, ich danke dir, bist du heute Morgen da, durch deinen Geist, danke, bist du gegenwärtig. Danke, dürfen wir in deiner Gegenwart sein und ich sitze mit deinem Wort beschäftigt und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu unseren Herzen redest, dass du zu meinem Herzen redest, durch meine eigene Predigt, dass du zu jedem hier innen redest, ganz persönlich, wie es jeder braucht. Danke, bist du da. Amen. Die Predigt, die ich heute aufhalte über das Gleichnis, habe ich vor 2 Wochen schon in meinem Theologiestudium für das Fach Predigen müssen vorbereiten. Und ich hatte am Freitag vorher einen riesigen Stress gehabt, bin irgendwie nicht auf den Punkt gekommen und dann am Abend meine Familie daheim gewartet, mein frisch geborenes Kind, Delin, Zeit mit der Familie gehabt. Am Samstag hatte ich keine Zeit zum Predigt vorbereiten, weil es war Teens-Ski-Tag mit dem Overcross. Und oben haben wir gesagt, haben wir essen zusammen als Family zur Nacht, weil ich den ganzen Tag fort bin. Am Sonntag hat ein Kollege von mir die Aussendung gehabt in die Langzeitmission. Und wir sind gegangen und ich hatte immer die Predigt im Kopf, die ich noch vorbereitet für einen Montagmorgen. Und irgendwie, dort früher müssen gehen, und dann unsere Family-Zeit vom Sonntag hat gelitten drunter. Und ich bin so in diesem Zerrissen gestanden, weil ich gemerkt habe, ich genüge einfach nicht. Ich genüge meinen Ansprüchen, oder so wie ich gerne würde für meine Family da sein, genüge ich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich genüge einem Anspruch von diesem Dozent für die Predigt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich genüge meiner Familie nicht. Diesen ganzen Ansprüchen. Und das Gefühl vom ich länge einfach nicht. Vielleicht kennst du das so. Ich habe das Gefühl, jeder von uns kennt es. Wir an eine Grenze kommen und wir merken, irgendwie, es längt einfach nicht. Und die Story, die wir heute zusammen anschauen, geht genau um das Gefühl. Und zwar, wir haben es vorhin schon davon gehabt, von diesen Kinderliedern. Ich habe euch hier noch das Bild mitgebracht aus der Kinderbibel. Vielleicht kennst du es. Das Haus auf dem Fels, was stürmt und rüttelt. Und das bleibt einfach stehen. Und der Dude drinnen sieht recht gemütlich aus. Und der andere, der in seiner Bretterhütte steigt ihm schon das Wasser bis hier, bevor es überhaupt schifft. Und dann geht die Hütte zusammen. Und am Schluss ist Friede, Freude, Eierkuchen und Beid, hocken zusammen im Haus auf dem Fels und trinken Kakao. Das ist so die Kinderbuchversion. Und nicht gegen die Auslegung, die man dort hat. Jesus ist der Fels, baut dein Haus auf den Fels, dein Leben auf den Fels. Und dann wird es sturmsicher sein. Auch wenn es stürmt in deinem Leben, geht dein Haus nicht zusammen. Und ich sage Amen zu dem. Aber ich habe mich gefragt, bei Tanja, gibt es dort nicht noch ein bisschen mehr, wo uns das Gleichnis, das Beispiel von Jesus sagen will? Darum, nimm doch deine Bibel vor, wenn du sie da hast, und schlag mit mir Matthäus 7, 24 bis 27 auf. Und dann wollen wir zusammen den Text mal lesen. Für die, die keine Bibel hier haben, schade, aber hier hat es den Text schon. Darum, wer diese, meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war gross. Vielleicht zuerst mal grundsätzlich eben die Sachen aus der Kinderbibel sind nicht falsch, das ist alles richtig. Man kann einen Sturm, den Jesus hier nimmt, kann man sagen, ja, das ist zum Teil Stürme in unserem Leben, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Krankheiten, Leiden, Sorgen, was auch immer. Aber das Sturmmotiv ist viel mehr. Jesus greift mit dem ein Bild, das durch die ganze Bibel durch immer wieder vorkommt, auf. Und zwar das Bild vom Gericht von Gott. Vielleicht kommt dir jetzt sogar die Story in vom Noah. Der Noah war der einzige Mensch, zusammen mit seiner Familie auf der ganzen Erde, der in den Augen von Gott gerecht gelebt hat. Alles andere war Sünde, Böses und Abkehr von Gott. Und Gott hat entschieden, ich tue alles Böse vernichten mit einer grossen Flut, die ganze Erde bedeckt. Bis auf den, der gerecht ist. Das ist aber nicht das einzige Beispiel. Wir haben den Propheten, haben wir immer wieder so Momente, wo sie dem Volk Israel ankommen, hey, Gott wird euch bestrafen, wenn ihr euch nicht umkehrt. Wenn ihr nicht zu mir umkehrt, gibt es eine Strafe. Und vielfach tun sie ankommen, es kommt irgendein Volk, Babylon oder Assyrien oder wer auch immer, und wird euch überfallen und euch zu Boden machen. Und wenn sie das beschreiben, wenn das Herr daherkommt, dann brauchen sie Bilder von reissenden Flüssen oder tosenden Meeren, die kommen und Israel unter sich begraben. Also das Bild vom Sturm, vom Wasser, von der Fluten, ist ein Bild vom Zorngericht von Gott. Also man könnte auch sagen, in diesem Gleichnis geht es nicht nur um den Sturm in deinem Leben, sondern es geht um einen Ultimativsturm. Das Gericht von Gott. Und am Schluss, jeder von uns wird prüfen. Vielleicht, ja, Hausbau ist ein Beispiel dafür. Ja, wir bauen unser Haus, wir bauen unser Lebenshaus. Das ist schon etwas, was die Bibel immer wieder aufgreift. Und das wird am Schluss getestet. Es wird am Schluss geprüft, was hat Bestand in diesem Gericht von Gott. Das ist jetzt vielleicht die Frage, okay, was heisst es denn, ein Haus auf den Fels zu bauen, das eben am Schluss im Gericht nicht zusammenbricht? Und ich habe mich gefragt, dachte, ja, das ist eigentlich schon noch hart, das Beispiel hier, so ein Scheiden zwischen zwei und der eine baut gut und der andere schlecht. Aber wie funktioniert das und auf was kommt es denn wirklich an? Wann baue ich denn mein Haus wirklich auf den Fels? Und vielleicht kannst du noch einmal schnell deine Bibel auftun und wir lesen zusammen noch einmal den Anfang. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem. Oder wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem Dummen. Anscheinend ist das Gleichnis, bezieht sich auf eine Rede von Jesus und sagt, hey, wie ihr auf die Rede reagiert, meine Zuhörer, sagt Jesus, entscheidet, ob dein Haus auf dem Fels oder auf dem Sand baut. Und wenn jetzt Bergpredigt etwas sagt, dann klingelt es vielleicht. Das ist die berühmteste Predigt, die Jesus jemals gehalten hat. Das ist, vielleicht kennst du von so Statement wie, lieb deine Feinde. Tu anderen nur, was du willst, dass man dir selber auch tut. Oder was siehst du, Splitter im Auge vom anderen, während du selber noch Balken im Auge hast. Das sind alles so Punchlines, die man manchmal einfach rausholt. Aber was ist die Bergpredigt wirklich? Was erzählt denn Jesus in der Bergpredigt? Geht es nur um eine Sammlung von guten Zitaten und irgendwelchen Lebensweisheiten? Für das zu klären, müssen wir ein bisschen das Ganze aufrollen. Jesus ist wie dann zumal viele Lehrer von Israel, also so, das ist eine Art Prediger, so wie ich das hier bin, ist er umgezogen und hat den Leuten erzählt, was es heisst, nach dem Gesetz zu leben. Das Gesetz von den Israeliten hat Tora geheissen, also heisst es auch heute noch. Das ist unsere heutigen 5 Bücher Mose. Also 1. bis 5. Mose ist die Tora. Das ist eigentlich der wichtigste Teil von der jüdischen Bibel. Die jüdische Bibel ist unser Altes Testament, so zum kurz aufrollen. Also Jesus ist umgezogen und hat einmal auf dem Berg hat er sich hergehockt und hat die Leute gelernt, was bedeutet es, nach dieser Tora zu leben. Jetzt, was ist Tora genau? Die Tora beschreibt die Geschichte, wo Gott mit seinem Volk Israel gegangen ist. Es beschreibt, wie Gott aus der Menschheit ein Volk auswählt und sagt, ihr seid mein Volk, ich möchte gerne mit euch unterwegs sein. Und vielleicht eine zentrale Stelle aus diesem Buch ist, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, weil ihr mein auserwählter Volk seid. Vielleicht kurz, heilig heisst abgesondert, ausgesondert, komplett anders. Also wenn hier alles ist, alles was es gibt, und Gott sagt, ich bin heilig, dann ist Gott auf der anderen Seite der Bühne. Das ist alles, ich bin heilig, ich bin anders. Komplett anders. Und dir soll ich hier anders werden. Ein Unterschied zu dem, wo eigentlich sonst alles auf der Welt existiert. Und was das heisst, hat eben Gott in seinem Gesetz, in der Tora offenbart. Er hat dem Volk Israel gesagt, was es heisst, heilig zu leben. Anders zu leben als alle anderen. Ihm ähnlich zu leben. Und das sind verschiedene Gesetze. Die 10 Gebote sagen dir vielleicht etwas. Und was das dann auch genau heisst, ist wie die Frage, die jeder Israelit hatte. Weil zur Zeit von Jesus ist das ungefähr 2000 Jahre her, dass Gott seine Tora offenbart hat, seinem Volk. Also das ist gleich lang her, wie Jesus jetzt vor uns gelebt hat. Und wenn du das Neue Testament liest, hast du vielleicht auch Fragezeichen. Und genau gleich hat das Volk Israel Fragezeichen gehabt, als sie die Tora gelesen haben. Da steht zum Beispiel, du sollst den Sabbat halten. Der Sabbat ist der jüdische Sonntag. Und er heisst, du sollst am Sabbat nicht büßen. Es wird nicht geschafft am Sabbat. Das klingt auf den ersten Moment mega logisch. Aber dann kommt die Frage, ja, wenn ich jetzt auf dem WC war und es hat eine Spur gegeben, darf ich denn die putzen? Oder ist das Arbeit? Oder wenn bei meinem Gestell, wo das Zeug draufsteht, mit dem Essen, Engelinge drin sind, darf ich es ausräumen und putzen am Sonntag, dann muss ich warten bis am Montag. Ihr seht, es ist nicht ganz so einfach, zu sagen, okay, wann ist es Arbeit, wann breche ich das Gesetz und wann halte ich es denn? Und das war der Job der Lehrer in Israel, von den sogenannten Pharisäern und Schriftgelehrten. Die haben alle zusammen das Buch, die Tora, mega gut studiert und haben versucht, dem Volk zu sagen, was es denn heisst, die Tora zu halten. Jetzt gerade im Beispiel vom Sabbat war eine Frage, ja, wie weit darf ich denn reisen, ohne dass es Arbeit ist? Weil meine Reise ist streng, Reise ist Arbeit. Aber ich kann ja auch nicht echt den ganzen Tag im Bett liegen, das geht ja auch nicht. Ich möchte ja gerne in den Gottesdienst gehen, in die Synagoge. Und dann haben sie sich geeinigt und gesagt, also ein Sabbatweg, das sind etwa 1,5 Kilometer, das ist erlaubt. So viel weit darfst du reisen und alles, was drüber ist, jeden Schritt drüber, wäre das Sabbatgebot gebrochen. Du hast geschafft. Ausser, du bist auf dem Wasser unterwegs, weil du kannst das Schiff nicht anhalten kannst. Und dann hat es natürlich so gescheite Käber gegeben, gesagt, okay, wenn ich auf dem Wasser weiter darf reisen, komm, ich bringe doch einfach Wasserschläuche auf mich. Dann reise ich auf dem Wasser, ich breche das Gebot nicht, ich halte es und gleich kommen wir weiter als 1,5 Kilometer. Und das sind so Sachen, die dann passiert sind mit dem Gesetz, dass sie es ausgelegt haben und gesagt haben, was es heisst, das Gesetz zu halten. Und lange Rede, kurzer Sinn, Jesus in der Bergpredigt macht genau das Gleiche. Er legt dem Volk die Tora aus. Aber er macht nicht nur das, sondern er kritisiert die Art und Weise, wie die Tora bis jetzt ist verstanden worden. Vielleicht schauen wir schnell zwei Beispiele an. Wir haben leider nicht Zeit, die ganze Bergpredigt anzuschauen. Das ist faszinierend. Aber ich nehme euch zwei Beispiele mit. Und zwar, das erste Beispiel, das Jesus in der Bergpredigt gibt, ist, du sollst nicht töten. Ihr wisst, es steht im Gesetz, du sollst nicht töten. Und wer tötet, ist schuldig vor dem Gesetz. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, wenn du schon nur hässig bist auf deine Brüder, auf deinen Bruder, auf deine Schwester, dann bist du vor dem Gericht schuldig. Und wenn du ihm sagst, du nichts nutzt, dann bist du schuldig vor dem obersten Gericht. Und wenn du sagst, du Dummkopf, dann bist du vor dem höllischen Feuer schuldig. Was Jesus hier macht, ist eigentlich zu sagen, Freunde, ihr habt die Tora ausgehört. Ihr sagt, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich habe das Gesetz nicht gebrochen. Aber Jesus sagt, wenn du das Gesetz nicht töten willst, halten, dann fällt es in deinem Herz an. Dann musst du mit dem Herz das Gesetz nicht brechen. Und zwar, töten ist die äußerste Steigerungsform davon, dass du ein anderes Leben weniger wert erachtest als dein eigenes. Und die geringste Form, wie sich das sagt, ist, wenn ich dir sage, du Dubu. Dann sage ich, du bist ein Depp und ich bin gescheit. Ich stelle mich über dich. Und das ist die feinste Ausführungsform von einer Herzenshaltung, die der andere geringer schätzt als sich selber. Und die höchste Steigerungsform ist, wenn ich den herumniete. Darum sagt Jesus, nicht nur äußerlich, sondern mit dem Herz müsst ihr es erfüllen. Vielleicht ein kleines natürlicheres Beispiel, das ein bisschen einfacher geht. Ehebrechen. Geht zum nächsten Beispiel. Jesus sagt, du sollst nicht ehebrechen. Also das Gesetz sagt, du sollst nicht ehebrechen. Der Jude sagt, check, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen, die nicht meine ist. Erfüllt. Und Jesus sagt, halt. Das ist äußerlich. Wenn du das Gesetz innerlich erfüllen willst, dann darfst du eine Frau nicht einmal lüstern anschauen als Mann. Und ich weiss nicht, wie manchmal Mann das hier ist, wo er sagt, check, erfüllt. Also ich bin das. Und Jesus sagt, hey, schau, Ehebruch fängt nicht erst an, wenn du mit jemandem schlafst, schon nicht mit dir verheiratet bist, sondern schon nur, wenn du dir das vorstellst. Das ist Bergpredigt. Bergpredigt sagt einem Jude, also den Zuhörer von Jesus, deine Gerechtigkeit reicht eigentlich nicht. Du hast das Gefühl, du hast das Gesetz erfüllt. Aber ich sage dir, wenn du es wirklich erfüllen kannst, musst du es mit dem Herz erfüllen. Alles andere bringt nichts. Und jetzt am Schluss von dieser Bergpredigt kommt unser Gleichnis, wo Jesus sagt, wer meine Rede, die Bergpredigt, hört, und sie tut, der hat sein Haus auf dem Fels. Und wer sie hört und sie nicht tut, hat sein Haus auf dem Sand. Vielleicht stellst du dir jetzt auch die Frage, wo sich die Leute dann bei Jesus gestellt haben. Ja, hat überhaupt jemand ein Haus auf dem Fels? Scheibe. Dann steht mein Haus auch auf dem Sand. Was mache ich denn jetzt? Und das Gefühl schleicht sich ein, das ich am Anfang beschrieben habe. Mir ist die Länge nicht. Wenn ich ehrlich bin, länge ich vielleicht äußerlich knapp. Aber mit dem Herz niemals. Und eigentlich müsste ich jetzt von der Bühne. Weil Jesus seine Rede ist doch hier fertig gewesen. Jesus hat hier aufgehört zu predigen. Und es steht am Schluss, das Volk hat sich entsetzt über seine Lehre. Hätte ich auch, ganz ehrlich. Wenn mir einer sagt, das reicht nicht und dein Haus wird im Gericht zusammenstürzen. Punkt. Schau zusammen. Das Gute ist, unsere Bibel ist ja noch nicht fertig. Wir haben die ganze Geschichte. Also, für einen Juden, der zugelassen hat, hat es eigentlich zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder bin ich weiter mit dem Jesus unterwegs und versuche herauszufinden, ja, gibt es den gleichen Weg. Oder du akzeptierst es und sagst, okay, dann steht mein Haushalt auf dem Sand. Wir haben heute die ganze Story und die Bibel ist so krass. Das Matthäus-Evangelium, wenn wir dort weiterlesen, es zeigt uns die Person von Jesus, die das Gesetz erfüllt hat. Und zwar äußerlich, aber auch mit dem Herz. Er sagt am Anfang der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz hier abzuschaffen, sondern um es erfüllen. Und zwar nicht erfüllen, wie ihr das Gefühl habt, dass man es erfüllt, sondern mit dem Herz und mit meinen Taten erfüllen. Jesus ist der Einzige, der sein Haus wirklich auf den Fels gebaut hat. Er ist der Einzige, der seine eigene Lehre, die Auslegung von Tora, zu 100% erfüllt hat. Mit seinem ganzen Leben. Innerlich wie auch äußerlich. Kein anderer hat es geschafft. Und jetzt kannst du denken, okay, der hat ja Jesus im Zorngericht von Gott bestanden. Sein Haus ist unshakable. Aber was lesen wir am Schluss von der Geschichte von Jesus? Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Jesus hat ein Leben gelebt, das auf dem Fels steht und wird bestehen. Aber am Schluss von seinem Leben wählt er freiwillig den Tod von einem, der nicht einmal äußerlich das Gesetz erfüllt hat. Er stirbt den Tod von einem Verbrecher. Und das Kreuz ist so ein bisschen ein Symbol, das man dreht und so. Aber das Kreuz hat bedeutet, du hängst dort stundenlang an Nägel durch deine Hände und Füße. Jesus ist dort gehangen und es hat ihn über die Zeit ist er erstickt, weil der Körper so in sich zusammensackt, füllt sich die Lunge mit Wasser und du erstickst qualvoll. Das Einzige, was du machen kannst, ist auf den Nägel von den Füßen dich ein bisschen aufstrecken, damit du weniger drin hängst und weniger schnell erstickst. Aber ersticken tust du. Jesus ist ein Tod gestorben von einem, der es nicht mal äußerlich erfüllt hat. Er geht am Schluss von seinem Leben, obwohl er das Haus auf Fels gebaut hat, sagt er, ich zügle freiwillig. Ich zügle ins Haus auf dem Sand und lasse meine Hütte zusammenbrechen vom Zorngericht von Gott. Das ist Jesus. Und wenn du jetzt hier hockst und vorhin denkst, ja Mist, die Länge nicht, dann ist das der erste Schritt zum Haus auf dem Fels. Wenn du erkennst, mein Leben steht eigentlich auf sandigem Grund. Mein Leben wird nicht bestanden haben im Zorngericht von Gott. Dann kannst du den Schlüssel zu deiner Bruchbude am Wasser nehmen. Du kannst zum Kreuz. Und du darfst Jesus den Schlüssel für deine Bruchbude geben. Und er hat Konsequenzen für deine Bruchbude, die du gebaut hast, schon getragen. Er ist gestorben dafür. Und du bekommst von ihm den Schlüssel für seine Villa auf dem Fels. Das ist der Lenzkiller-Schlüssel, ja. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Und ich glaube, das ist auch das, was Jesus mit der Bergpredigt und vor allem mit dem Schluss hat sagen. Es geht nicht darum, dass Jesus dir einen Weg bietet, wie du gerecht werden kannst. Es geht nicht darum, dass es einen Weg gibt, wie du dein Haus selber auf den Fels stellen kannst. Der Sens der Bergpredigt ist, du kannst es nicht. Punkt. Und wenn du es einsiehst und Demut hast, dazu zu geben, gibt es die Möglichkeit, Schlüssel zu tauschen. Jetzt kommst du vielleicht und sagst, okay, aber es steht ja, wer meine Rede gehört und tut. Und er steht an einem anderen Ort. Der Glaube ohne Werk ist nichts wert. Da kannst du es so gut sein. Was ist denn jetzt mit diesen Werk? Also, ich sollte doch noch etwas machen, auch noch. Ja, aber zuerst den Schlüssel tausch. Du bekommst von Jesus sein Haus auf dem Fels. Schlüssel zu einer Villa auf dem Fels. Und von dann an musst du lernen, was heisst es, in diesem Haus zu leben. Was heisst es denn, in dieser Villa auf dem Fels zu leben? Wie lebt man denn würdig für so ein Haus? Vielleicht zeige ich das heute auf. Die meisten Religionen, also eigentlich alle Religionen und sogar gewisse Christen, sagen, tun, also du machst etwas, dass du etwas bekommst. Ich baue mein Haus auf den Fels, bekomme ich das ewige Leben. Ich tue Gutes, dafür komme ich in den Himmel. Der Buddhist sagt, wenn ich alles wegmeditiere und den inneren Frieden gefunden habe, dann gehe ich auf im Nichts. Im Islam ist es, wenn du bettest, wenn du um Kaaba gehst, wenn du alles machst, was der Koran will, dann kommst du vielleicht in den Himmel. Und jedes Mal ist das Gleiche, es ist eigentlich egoistisch. Wir tun, damit wir überkommen. Wie kann ich ein Haus auf dem Fels bauen, damit ich in den Himmel komme? Aber eigentlich geht es darum, zu überkommen, bevor man etwas tut. Du musst einsehen, dass du nichts kannst tun, für in den Himmel kommen. Du kannst nichts tun, damit dein Leben vor dem Zorngericht Gottes bestehen kann. Du kannst nichts tun, es geht nicht, es ist nicht möglich. Du kannst das Gesetz nicht erfüllen. Aber du kannst dir von Jesus ein Haus auf dem Fels schenken, ein Leben, das erfüllt hat. In den Augen von Gott bist du gerecht, wenn du das machst. Und aus dem heraus folgen er die Werke. Weil du gerecht bist, willst du nicht gerecht leben. Weil Jesus für dich gezahlt hat, willst du nicht töten und einen anderen weniger wert achten als dich. Weil Jesus gesagt hat, du bist es wert, musst du niemandem mehr absetzen. Weil Jesus treu war, kannst du auch da sein in der Ehe. Seht ihr, es ist komplett anders, was wir müssen tun, um zu bekommen, und jetzt wissen, reicht es wirklich, oder ob wir überkommen und aus dem heraus können tun. Und das ist die Message vom Haus auf dem Fels. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, auf das zu reagieren. Vielleicht hockst du jetzt heute Morgen hier und hast das noch gar nie so gehört. Du hast dein Leben noch gar nie wirklich Jesus gegeben. Man nennt das auch Bekehrung, vielleicht kennst du den Begriff. Und das ist genau das. Wenn du jetzt merkst, ja, mein Haus steht eigentlich auf sandigem Grund. Ich weiss nicht, ob ich das Zorngericht von Gott überleben würde oder nicht. Dann bist du heute Morgen gemeint. Dann kannst du heute Morgen das erste Mal in deinem Leben zum Kreuz kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid. Ich habe es selber probiert und nicht geschafft. Bitte vergib mir. Und dann wird er dir den Schlüssel für deine Villa geben. Dann bist du von dann an sofort gerecht und darfst lernen, ein Leben lang heilig zu leben. Wenn du das willst, darfst du nachher während der zweiten Lobpreiszeit hier vorkommen. Hier wird Daniela und Johnny sein, die gerne mit dir das anschauen, dir auch helfen zu begreifen, sei es wirklich. Und den Schritt mit denen kannst du gehen. Die meisten hier innen sind aber auch schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Und es passiert so schnell, dass wir wieder anfangen zu leisten. Es passiert so schnell, dass du wieder anfängst zu leisten. Dass du wieder das Gefühl hast, wenn ich nur genug Bibel lese und bete und stille Zeit mache, dann ist Gott mir gnädig, er ist mit mir unterwegs an diesem Tag. Oder du denkst vielleicht, ja, die Sünde oder die Sucht, die muss ich noch loswerden, bevor ich zu Jesus kommen kann. Ich bin doch nicht würdig. Ich würde sagen dir, du hast den Schlüssel für die Villa auf dem Fels. Hör gefälligst auf, im Vorgarten zu campen. Und wenn das du bist, dann bist du auch hier eingeladen, zum Kreuz führen zu kommen. Ich habe dir hier so einen Schlüssel ausgedruckt. Und dann darfst du so einen Schlüssel dort aus dem Schäli rausnehmen. Und du darfst draufschreiben, in welchem Bereich du ganz neu einziehen in die Villa, die Jesus dir schenkt. Darfst du in diesem spezifischen Bereich neu die Gnade von ihm, die Gnade vom Kreuz, in Empfang nehmen und dann das Kärtchen als Erinnerung ins Portemonnaie oder einen Spiegel oder in den Hosensack nehmen, dass beim Waschen als verkrugelter Zettel wieder vorkommt, wie auch immer. Wir wollen uns jetzt die Zeit nehmen und ich möchte dich wirklich ermutigen. Frag dich, wo stehe ich da in diesem Bezug auf das Thema? Wo brauche ich neu wieder die Gnade von Gott und möchte ich mir neu wieder das Haus auf dem Fels schenken? Wann darfst du auf die Bühne kommen und ich bete noch zum Schluss. Dann gebe ich in die Zeit. Und Jesus, ich danke dir einfach so viel mal. Ich habe nicht ansatzweise begriffen, was das wirklich bedeutet, was du am Kreuz geleistet hast. Und es tut mir leid, wenn ich manchmal immer noch catche damit und versuche, selber gerecht zu sein. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt heute Morgen einfach der Dreie gehst, die Geist, dass du unsere Herzen, unser Leben berührst und uns neu zeigst, wo du, ja, wo du uns wieder neu willst, den Schlüssel für das Haus schenken. Vater, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest jetzt, durch deinen Geist. Dass du jedem Einzelnen sein Herz berührst. Uns neu einfach berührst mit dieser gewaltigen Botschaft, dass du am Kreuz gezahlt hast für uns. Ich bitte, lass die Wahrheit tiefer in mein eigenes Herz fallen. Ich wünsche, dass ich das tiefer erkennen darf, Jesus. Amen.